Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns als Predigttext den 126. Psalm. Als der Herr die Gefangenen Zions erlöste, da waren wir wie die Träumenden. Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Als im Jahre 538 vor Christus der persische König Kyros den Erlass herausgab, dass die Juden wieder in ihre Heimat zurückkehren durften, um dort den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, da erfüllte sich das prophetische Wort Jeremias, dass die babylonische Gefangenschaft nach 70 Jahren beendet sein sollte. Der Erlass des Kyros lautete, wir lesen das im Buch Esra, Kapitel 1, Abvers 2. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Alle, denen Gott es in den Sinn gab, so heißt es, machten sich nun auf den Weg in die Heimat. Und der Psalmist erinnert daran, dass es den Heimkehrern damals so vorkam, als würden sie träumen. Als der Herr die Gefangenen Zions erlöste, da waren wir wie die Träumenden. Es muss eine gewaltige Freude gewesen sein, bei denen, deren Sehnsucht nach der Heimat jetzt in Erfüllung gehen sollte. Und selbst die Nationen, also die Nichtjuden, staunten über dieses Wunder Gottes. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Als im Jahr 1989, im September 1989, der damalige Außenminister der Bundesrepublik Deutschland vom Balkon der deutschen Botschaft in Prag den 4000 Menschen, die dort Zuflucht gesucht hatten, die Ausreise nach Westdeutschland verkündigte. Da brach unter den Menschen aus der DDR ein unbeschreiblicher Jubel aus. Einander völlig fremde Menschen fielen sich um den Hals und konnten das Glück ihrer Befreiung kaum fassen. Ein Jahr später dann, im Jahr 1990, im Oktober 1990, fand dann die Wiedervereinigung statt. Nun, wenn man einmal absieht von der heilsgeschichtlichen Bedeutung dieses Ereignisses, das ist die Kehrseite der Medaille, dass hier ein riesiger Schritt, ein gewaltiger Schritt in Richtung antichristliches Europa getan wurde. Wenn man einmal davon absieht, müssen wir einfach sagen, für viele Menschen in der damaligen Zeit war das ein wunderbares, ein herrliches Erleben, jetzt ganz neu in die Freiheit hineinzugehen. Sie begannen ein ganz neues Leben. Und die Erinnerung an jene Tage löst bei vielen auch heute noch nach einem Vierteljahrhundert starke emotionale Reaktionen aus. Nun, damals war es so, als die Juden nun aus Babel zurückkehren durften in ihre Heimat, dass sie voller Freude waren. Und in Erinnerung daran sangen sie dann in der Folgezeit diesen Psalm. Sie erinnerten an die große Freude über die große Tat Gottes an seinem Volk. Nun, es war nicht die Tat eines Kyros, des Königs von Persien, sondern es heißt im Buch Esra, dass Gott den Geist des Kyros dazu anregte, die Rückkehr der Juden zu verfügen. Es war also Gott selbst, der sein Volk nun befreite aus der babylonischen Gefangenschaft. Es war die Tat Gottes, nicht die Tat eines Menschen, nicht die Tat eines Königs. Gott selbst also handelte und handelt immer wieder in der Geschichte seines geliebten Volkes, und zwar in Gericht und auch in Gnade und Barmherzigkeit. Und er setzt dabei immer wieder auch Zeichen für die Völkerwelt. Es war rein innerweltlich gesehen, vom politischen Standpunkt aus betrachtet, völlig unwahrscheinlich, dass die Juden jemals wieder in ihre Heimat zurückkehren würden. Doch was in den Augen der Menschen unmöglich erscheint, das ist möglich bei Gott. Das wollen wir uns merken, auch für uns persönlich, für unsere Gemeinde, für all das, was uns immer wieder bewegt. Bei Menschen sind manche Dinge unmöglich, bei Gott aber ist kein Ding unmöglich. Als König Friedrich der Große, genannt auch der alte Fritz, einmal seinen General von Zieten nach einem Beweis für die Existenz Gottes fragte, da antwortete dieser: Majestät, die Juden. Die Juden sind also ein geschichtlicher Beweis für die Existenz Gottes, für das Handeln Gottes in der Geschichte. Gott hat sein Versprechen, sein Volk aus den fremden Völkern heraus wieder zu sammeln, nicht vergessen. Und viele Juden sind inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt aus der Zerstreuung unter alle Völker, die ja damals geschah, 70 nach Christus, als diese grauenhaften Dinge über die Juden hereinbrachen, als ein Gericht Gottes allerdings, weil sie den Messias abgelehnt hatten. Und wir kennen die Geschichte des Volkes Israel die ganzen Jahrhunderte hindurch. Wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Verfolgung hatte dieses Volk zu erdulden. Aber Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Er sammelte sein Volk wieder in dem Land der Väter und er ist immer noch dabei. Und das geschah und geschieht oftmals unter sehr dramatischen Umständen. Da gab es beispielsweise die dramatische Befreiung der Juden aus Äthiopien, Operation Salomo, so wurde das genannt. Innerhalb von 36 Stunden wurden viele, viele Juden aus Äthiopien in 36 Flugzeugen in ihre Heimat geflogen. Und wie mag diesen Menschen dann zumute gewesen sein, als sie den Boden der Freiheit, den Boden ihrer Heimat betreten durften? Da ging es ihnen wahrscheinlich genauso wie den Juden damals, die zurückkehrten aus Babel, die diese frohe Botschaft empfingen: Ihr dürft wieder in eure Heimat zurück. Da ging es ihnen wahrscheinlich ganz genauso. Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Nun, zu allen Zeiten gab es Menschen, die dem Wort Gottes vertrauten, die die Verheißungen Gottes kannten für sein Volk Israel, die absolut gewiss waren, dass Gott sein Volk in seinem Land wieder sammeln würde. Unter ihnen gehörte auch der bekannte Evangelist und Verkündiger des Wortes Gottes Spurgeon. Er schreibt, Israel kehrte aus der babylonischen Gefangenschaft heim und wie eine Flut strömten die Menschen nach Zion. In großen Scharen, so schreibt er, in großen Scharen werden sie in den letzten Tagen in ihr eigenes Land zurückkehren und es wieder bevölkern. Und so geschah es und so geschieht es. Gott steht zu seinem Wort. Und was er voraussagt und was er voraussieht, das muss notwendigerweise so eintreffen. Das muss notwendigerweise geschehen. Und niemand, aber auch niemand, kann Gott daran hindern, seine Verheißungen zu erfüllen. Und alles in dieser Welt muss dazu mitwirken. Selbst die Feinde Gottes, selbst der Teufel, der Widersacher Gottes. Alles muss mit dazu beitragen, dass der Wille Gottes in dieser Welt geschieht. Ganz besonders mit seinem Volk Israel und eben auch mit seiner Gemeinde. Und diese Gemeinde, das neutestamentliche Gottesvolk, hat ebenfalls wunderbaren Anteil an diesem Psalm. Sind wir nicht alle von Natur aus Gefangene? Hier ist von den Gefangenen Zions die Rede, dort in Babel, in der Sklaverei, unter einem fremden Joch. Sind wir nicht alle von Natur aus Gefangene? Paulus spricht davon im Römerbrief, unter die Sünde versklavt. Und der Herr Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der ist ein Sklave der Sünde. Trotz äußerer Freiheit. Und die schätzen wir ja nicht gering. Wir sind ja äußerst dankbar für die äußere Freiheit, die wir haben und die wir genießen, auch hier in unserem Lande. Wie dankbar dürfen wir dafür sein? Aber trotz äußerer Freiheit ist der Mensch von Natur aus gebunden, versklavt unter die Sünde. So sagt es uns das Wort Gottes und das lehrt uns auch die Erfahrung, die Auswirkungen des Sündenfalls. Man kann also äußerlich frei sein und doch gebunden und umgekehrt. Man kann äußerlich gebunden sein, wie es der Apostel Paulus war, der ja oft im Gefängnis gesessen hat, und innerlich frei sein. Er war ein freier Mann. Durch die Gnade Gottes, durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus frei geworden. Wie viele Menschen gibt es, und das macht uns immer wieder traurig, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen gibt es in unserem Land, in unserer Stadt, die Knechte der Sünde sind, geknechtet von Habsucht, geknechtet von Ehrsucht, von Machtstreben, von Eifersucht, Gefangene ihrer selbst, Gefangene ihrer Ich-Sucht, ihrer Leidenschaften, welcher Art sie auch immer sein mögen, geknechtet von allem, was Gott verunehrt und was den Menschen letztlich ins Verderben hineinführt. Das ist das Erste, was wir immer wieder sehen, vor allem wenn wir darüber nachdenken, wie versklavt die Menschen sind unter die Sünde, dass Gott dadurch verunehrt wird, dass sie kein Leben führen, das Gott verherrlicht, im Gegenteil, dass Gott verunehrt, sie verachten Gott. So heißt es von unserem Herrn Jesus Christus, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Wenn wir darüber einmal nachdenken, dass es Zeiten in unserem Leben gegeben hat, da wir unseren Herrn Jesus verachtet haben, da wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, weil wir mit seinem Wort nichts zu tun haben wollten. Wer sein Wort verachtet, verachtet die Person unseres Herrn Jesus Christus selbst. Dass es solche Zeiten in unserem Leben gegeben hat, das sollte uns zutiefst wehtun. Das ist eine schreckliche Sache. Und so ist es mit den Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, die noch keine Vergebung ihrer Sünden haben, noch nicht mit Gott in Ordnung sind. Sie verunehren Gott durch ihr Leben und gehen ins ewige Verderben, in das ewige schreckliche Gericht Gottes hinein, in die ewige Gottverlassenheit. Und welch eine Freude, ja welch ein Jubel im Herzen eines Menschen, in dessen Gefangenschaft hinein nun das freimachende Evangelium von der großen Tat Gottes in Christus Jesus am Kreuz hineinkommt. Ich las in diesen Tagen eine bewegende Geschichte von einem Grafen, der ähnlich wie Luther in eine große innere Gewissensnot, in eine qualvolle Gewissensnot hineingeriet. Als er nämlich auf den Knien in Rom die Stufen am Petersdom hinaufrutschte, wurde ihm plötzlich bewusst, welch ein großer, großer Sünder er vor Gott war. Und seitdem hatte er eine quälende Angst vor dem Gericht Gottes. Und er wusste, diesem Gericht Gottes kann ich nicht entfliehen. Du kannst allem entfliehen oder versuchen zumindest, allem zu entfliehen in dieser Zeit und Welt. Aber es gibt Dinge, denen kannst du nicht ausweichen. Und dazu gehört letztlich der Tod, dem kannst du nicht ausweichen, der Tod als Lohn der Sünde. Du kannst tun und lassen, was du willst, der wird kommen. Irgendwann steht er vor dir und wird dich holen, ganz gewiss. Und das Gericht Gottes, dem kannst du nicht ausweichen. Wenn du unerlöst in die Ewigkeit gehst, wenn du deinem Gott begegnen wirst als einer, der nicht Vergebung der Sünden gefunden hat in dieser Zeit und Welt, wirst du dem Gericht, dem schrecklichen Gericht Gottes, nicht ausweichen können. Das wusste dieser Mann. Und auf seiner Suche nach Frieden geriet er tief in die babylonische Gefangenschaft der römisch-katholischen Kirche. Mit ihrer Werkgerechtigkeit, wo der Mensch versucht, durch gute Werke vor Gott zu bestehen, wo er versucht, sich selbst letztlich zu erlösen, wo die Gnade ihm so ein wenig helfen soll, aber letztlich der Mensch auf sich selbst gestellt ist und versuchen muss, das ewige Heil zu erreichen. Tief kam er hinein in die Gefangenschaft der römisch-katholischen Kirche. Und als ihm dann das helle Licht des Evangeliums aufleuchtete, konnte er die Freude und Wonne seines Herzens kaum ertragen. Ist das nicht auch unsere Erfahrung, ihr Lieben, da wo wir Vergebung unserer Sünden empfangen haben durch das Blut Jesu, wo wir angefangen haben, unser Vertrauen einzig und allein auf das zu setzen, was der Herr Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Es ist vollbracht für dich und auch für mich. Da war die Freude groß. Und diese Freude ist immer wieder groß in unseren Herzen, wenn wir aufs Neue überführt werden von der Sündhaftigkeit unseres Herzens und von der Gnade Jesu leben lernen, Tag aus, Tag ein. An jedem einzelnen Tag dürfen wir uns freuen darüber, dass der Herr Jesus dort am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, auch für das, was immer wieder aufs Neue oder ganz neu bei uns an sündigem Wesen offenbar wird. Er hat alles bereits dort am Kreuz gut gemacht. Es ist immer wieder unsere Freude. Pastor Busch erzählt, wie er einmal ein großes, großes Jugendlager leitete. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute da zusammenkamen. Und es lief zunächst ganz gut, aber dann fing es an zu knistern. Dann kam es zu Reibereien. Und dann kam er in große innere Not und dachte, was nun, wenn der Teufel hier anfängt zu herrschen und nicht der Herr Jesus die Mitte ist. Und dann ging er mit dieser seiner Not in die Stille, in den Wald hinein, nahm seine Bibel und schüttete sein Herz vor Gott aus. Und dann war es, als wenn Gott zu ihm sagte, hör mal, lieber Wilhelm Busch, wenn dir das so ein großes Anliegen ist, dass hier in diesem Jugendlager der Herr Jesus Christus das Regiment hat und niemand anders, dann muss das bei dir anfangen. Und dann dachte er ganz neu auch über seine Vergangenheit nach, über seine jüngste Vergangenheit, und da war manches, was nicht in Ordnung war. Da gab es manches Versagen, er beugte sich darunter und durfte auch ganz neu die Hilfe Gottes erfahren. So ist das auch bei uns. Wer wiedergeboren ist, ist gerettet für alle Zeit. Aber immer wieder und immer wieder dürfen wir uns freuen, ganz neu an der Vergebung unserer Sünden, nicht nur im Blick auf die Zeit vor unserer Bekehrung, sondern auch im Blick auf das, was jetzt immer wieder auch an Versagen da ist. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist das Fundament. Das Blut Jesu, die Erlösung durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das sind die großen Taten Gottes. Der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Das können wir dann eben genauso von Herzen singen wie damals die Menschen, die aus Babylon zurückkehren durften. Er hat uns frei gemacht von den schrecklichen Bindungen an die Macht der Sünde und des Satans. Und nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Römer Kapitel 8, ein wunderbares Wort. Ihr Lieben, Gott rechnet mir meine sündige Natur nicht mehr zu. Er hat sie seinem Sohn zugerechnet. Nun wird sie mir niemals mehr zugerechnet, egal was da noch offenbar wird in meinem Herzen. Und das bedeutet, dass ich für immer, für alle Ewigkeit Gemeinschaft haben darf mit meinem himmlischen Vater und mit seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Für immer. Mir wird meine Sünde nicht mehr zugerechnet. Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nun, das ist der erste Teil dieses Psalms und wir dürfen uns riesig freuen an diesem Erntedankfest über diese große Tat Gottes in Christus Jesus. Das ist das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat, das Geschenk seines lieben Sohnes, der Erlösung durch sein Blut. Im zweiten Teil dieses Psalms wird uns allerdings deutlich, dass bei aller Freude über die Rückkehr in die Heimat die Gegenwart für diese Juden nicht so glanzvoll war, wie man es erwartet hatte. Es ging ihnen danach gar nicht so gut. Der Bau des Tempels war in Stocken geraten und wenn die Menschen aufs Land gingen, um zu ernten, da fanden sie nur wenig vor. Die Ernten waren also sehr, sehr mager. Ich lese einmal aus dem Propheten Haggai einige Worte dazu. Kapitel 2, von Vers 16 an, wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kelter und meinte 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Es war eine Zeit der Dürre und darum eben hier auch die inständige Bitte des Psalmisten, Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Hier geht es sehr wahrscheinlich um eine innere geistliche Erneuerung des Volkes Gottes. In einer anderen Übersetzung heißt es, Herr, wende unser Missgeschick. Und es wird hier verglichen mit den Bächen im Südland, mit den sogenannten Wadi der südlichen Steppe, diese Rinnsale, die austrockneten im Sommer und die ganze Landschaft zu einer Öde machten. Und wenn dann der Frühregen kam und wenn dann der Spätregen kam, dann wurde die ganze Landschaft in einen blühenden Garten verwandelt. Und genau so, das ist die Bitte des Psalmisten hier, genau so soll der Gnadenregen Gottes über sein dürstendes Volk kommen. Das Problem war eben die Beziehung zu Gott selbst. Man tat manches, man war geschäftig. Und der Prophet Zacharja macht das deutlich, indem er sagt, kehret euch um zu mir. Es war ja schon einiges geschehen. Man war nicht untätig gewesen. Aber die Gemeinschaft mit Gott selbst war nicht gegeben. Und das ist das große Problem auch oftmals in der Gemeinde Jesu. Da ist man sehr aktiv, da ist man sehr rührig, da tut man viel, man strengt sich an, man trachtet nach diesem und jenem. Aber wie steht's mit der Gemeinschaft mit Gott selbst, mit dieser ersten Liebe zum Herrn Jesus Christus, da man von seiner Gnade lebt und von nichts anderem und sich täglich darüber freut, dass der Herr Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut. Das war eben das große Problem, die Folgen davon waren sichtbar und deshalb geschah die Aussaat unter Tränen. Die gegenwärtige Zeit also, nach der Rückführung aus Babel, glich eher einer Aussaat unter Tränen. So heißt es hier, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Das Korn zum Ausstreuen musste man sich vom Mund absparen und manche andere Opfer mussten gebracht werden. Und doch hatte man eine lebendige Hoffnung. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und genauso ist es auch im Leben der Gemeinde Jesu. Das Christsein ist mit mancherlei Leidenswegen verknüpft. Die Nachfolge Jesu ist kein Zuckerschlecken. Und das sollte man den Menschen, die zum Glauben an Christus kommen, auch sagen. Man sollte ihnen da rein Wein einschütten. Man sollte ihnen keine falschen Vorstellungen machen, als ginge nur mit dem Herrn Jesus alles wunderbar leicht und herrlich in dieser Welt. Oftmals ist das Gegenteil der Fall. Man hat zwar einen tiefen Trost und die Freude der Vergebung seiner Sünden, aber rein äußerlich und auch manchmal seelisch ist die Nachfolge Jesu oftmals mit großen, bitteren Leiden verbunden. Wir denken dabei nicht nur an die Christen, die in bestimmten Ländern in dieser Welt verfolgt werden, sondern wir denken auch an uns, hier im Westen, wo wir äußere Freiheit genießen dürfen, aber mancherlei Verführungen ausgesetzt sind. Und wir denken an uns persönlich. Wir sind dankbar für all das, was wir an Gutem haben, aber es gibt auch manche große innere Nöte, die wir zu durchleiden haben. Um der Nachfolge Jesu willen. Anfechtungen, Versuchungen, Glaubensprüfungen, mit denen wir niemals etwas zu tun gehabt hätten, wenn wir nicht zum lebendigen Glauben an Christus gekommen wären. Also es gibt mancherlei Leiden. Gott hat uns in unsere geistliche Wege schon ein gewisses Maß an Leiden hineingelegt. So wird dem Apostel Paulus zu Beginn seiner Nachfolge Jesu angekündigt, dass er viel leiden müsse um des Namens Gottes willen. Also, wir sagen es noch einmal, es wird mit Tränen gesät. Es ist mit Leiden verbunden, das Gute tun in dieser Welt und auch die Aussaat des Wortes Gottes. Und gerade in dieser Zeit sollten wir danach trachten, Gott selbst zu suchen. Wir leben in einer solch mageren Zeit, dass wir sehr, sehr darunter leiden, dass wir so wenig Wirken des Heiligen Geistes haben. In der Gemeinde Jesu selbst und durch die Gemeinde Jesu dann nach außen. Wir haben so wenig Kraft, geistliche Kraft. Deshalb richten wir so wenig aus in dieser Welt. Und das hat seine Ursache in der Gemeinde Jesu selbst. Da ist der Geist Gottes betrübt. Und da ist wenig Wehen des Heiligen Geistes. Und diejenigen, denen das als eine Last aufs Herz gelegt wird, sie sollten anfangen, Gott selbst zu suchen in dieser Situation. Es geht nicht nur darum, etwas von Gott zu empfangen, sondern es geht darum, ihn selbst zu haben. Das ist das Entscheidende. Manche haben sich zu irgendwelchen Segnungen bekehrt, aber nicht zu Gott selbst. Ein Mensch bekehrt sich nicht nur zu irgendeiner Gemeinde oder zu einem Menschen, einem Prediger, einem Pastor oder wer es auch immer sein mag, sondern ein Mensch bekehrt sich zu Christus selbst, zu Gott selbst. Er wird gezogen, er wird bekehrt und bekehrt sich zu dem lebendigen Gott und hat Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das sollte geschehen allerdings in der Gemeinde, auch hier bei uns. Nicht wahr? Es geht nicht in erster Linie darum, dass die leeren Stühle gefüllt werden, sondern es geht darum, dass diejenigen, die hier sind, anfangen ganz neu Gott zu suchen und die Gemeinschaft mit ihm. Denken wir an die Gemeinde zu Ephesus. Das waren gläubige Leute und die taten viel, sehr viel für Gott. Und der Herr stellt das auch lobend heraus. Und dann kommt das große Aber, ein schwerwiegendes Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tue Buße, wenn nicht, dann werde ich kommen und werde den Leuchter von deiner Stätte stoßen. Das heißt, such mich selbst. Dir geht's viel mehr um die Arbeit für mich als um mich selbst. Und das ist so wichtig, dass wir den Herrn suchen. Und das Größte, was es überhaupt gibt, das ist Gott selbst. Und den dürfen wir finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Die Gemeinde zu Ephesus hatte Gott einmal gefunden. Jetzt lebte sie auch für ihn. Aber die Gemeinschaft zwischen Gott und ihr, der Gemeinde, war gelockert, war nicht mehr so, wie es hätte sein sollen. Man freute sich mehr über das, was man selbst tat und was man selbst inzwischen geworden war, als über das, was der Herr Jesus für sie getan hatte, dort am Kreuz. Und da mussten sie anfangen, den Herrn ganz neu zu suchen, zurückzukehren zur ersten Liebe. Diese mageren Zeiten, auch diese magere Zeit, in der wir leben, in unseren Tagen, sollte dazu dienen, dass die Einzelnen anfangen, im Gebet und Flehen zu Gott zu sagen, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Herr, wende unser Missgeschick. Wir dürfen im Glauben so beten und dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott in Zukunft doch noch eine Ernte schenken wird. So lautet die Zuversicht hier aus diesem Wort. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das ist eine Zusage. Sie gehen hin und weinen. Das ist die eine Seite. Mancherlei Not, manches Leiden in unserer Nachfolge und streuen ihren Samen. Das heißt, sie bringen das Evangelium den Menschen, das Wort Gottes, den guten Samen des Wortes Gottes und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Damit dürfen wir rechnen, dass wir nicht vergeblich Gutes tun in dieser Welt und nicht vergeblich die gute Saat des Wortes Gottes ausstreuen. Und wenn sich dieses Wort, sie werden mit Freuden ernten, hier in dieser Zeit für den einen oder anderen unter uns nicht mehr erfüllt, in sichtbarer Weise nicht mehr erfüllt, dann doch in der seligen Ewigkeit. Und eines Tages werden wir die große Ernte aus Israel und den Nationen vor Augen haben und Gott für seinen Gnadenregen danken, ihn preisen und ihn loben. Und das wird ein rechter Erntedanktag sein, ihr Lieben, an dem nicht der Mensch mit seiner Mühe und seinem Schweiß gefeiert wird, sondern der lebendige Gott und das Lamm, das uns erlöst hat mit seinem Blut. Und dann werden wir allerdings sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels sein. Gottes Kinder säen zwar traurig und mit Tränen, aber endlich bringt das Jahr, wonach sie sich sehnen. Denn es kommt die Erntezeit, da sie Gaben machen, da wird all ihr Gram und Leid lauter Freud und Lachen. Amen.